Auf dem blauen Planeten wird das Wasser knapp. Wie kann das sein? Die Kettenreaktion. Heute fängt euer optimistischer Podcast mal so an wie ein klassischer pessimistischer Öko-Report mit einer Weltuntergangswarnung.
We're experiencing a global water crisis. The world is running out of water.
Ja, eine globale Wasserkrise, das befürchtet Umweltpolitik-Experte Ben Davis von der Alliance for Water Stewardship, also die Allianz der Wasserbeschützer. Ja, obwohl die Erde ein blauer Planet ist und zu 70% von Wasser bedeckt ist, befürchtet das Weltwirtschaftsforum eine Wasserlücke, und zwar schon 2030. Denn dann wird die Nachfrage bis zu 40% höher sein als das Angebot. Das klingt erstmal gar nicht so gut.
Ja, ich meine, hey, dass das nicht gut klingt, das liegt im Wesen einer Krise. Wenn sich eine Krise gut anhören würde, wäre sie keine. Und Krise, das muss man ja auch mal sagen, ist eigentlich der Normalzustand des Lebens. Die wichtige Frage ist deshalb nicht, haben wir eine Krise? Ja, wir haben immer Krise. Sondern die wichtige Frage ist, kann man diese Krise lösen? Natürlich kann man diese auch lösen. Wie man die lösen kann, das wollen wir heute klären. Wie geht das?
Ja, das ist ja buchstäblich eine Zukunftsfrage. Das Leben ist ja im Wasser entstanden und ohne Wasser gäbe es überhaupt kein Leben auf der Erde.
Und es ist ja auch immer noch nicht geklärt, wirklich abschließend, wie das Wasser wirklich auf die Erde gekommen ist. Es gibt verschiedene Thesen, Asteroide, Vulkanismus, es gibt so ein paar verschiedene, vielleicht auch mal eine Folge.
Vorab können wir aber freudig feststellen, es verschwindet auch nie aus unserem Erdsystem. Kein einziges Molekül verschwindet. Das fließt seit 4,5 Milliarden Jahren durch den globalen Wasserkreislauf. Von Verdunstung, Wolken über Regen wieder versickern, durch die Ozeane, Flüsse, Gletscher, verdunstet wieder und so weiter. Es ist wirklich ein unendlicher Kreislauf.
Und weil das so ist, jetzt erstmal ein Fun Fact. Also jeder Tropfen hat schon viel gesehen. Stell dir mal vor, das Wasserglas, das vielleicht gerade vor euch steht und das ihr gerade trinkt. Da sind so schätzungsweise 10 Quadrillionen H2O-Moleküle drin. Und da ist wirklich...
Was ist denn eine Quadrillion?
Eine echt große Zahl. Ich glaube 25 Nullen oder so.
Okay.
Aber in diesem Wasser, da ist von allem was dabei. Also das Wasser, das ihr heute trinkt, das war schon mal Gletscher. Das war auch schon mal Tyrannosaurus-Pipi und eine Erfrischung für Steinzeitmenschen. Also in jedem einzigen Schluck Wasser... Weil dieser Kreislauf ja niemals endet, steckt die ganze Geschichte des Lebens und der Erde.
Na dann Prost. Ja, und ich wollte noch erzählen, meine Mama hat den Zwillingen, als sie klein waren, immer ganz wunderschöne Geschichten erzählt von Perlchen. Kennst du Perlchen?
Who is Perlchen?
Perlchen ist ein Wassertropfen, der ganz große Abenteuer erlebt und der, sie hat es dann ganz herrlich erzählt, wie der so mit seinen Freunden zusammen in den Wolken rumzittert, bis sich die Wolke schüttelt und alle auf die Erde fallen oder im Ozean landen und dann da 1000 Jahre rumschwimmen und dann irgendwo von einem Fisch geschluckt werden und wieder wohin fliegen. Und also es ging endlos weiter.
Okay, wenn wir heute Abend unsere früh pubertierenden Jungs ins Bett bringen, dann müssen Sie sich nochmal was von Perlchen anhören, obwohl Sie da wahrscheinlich überhaupt keinen Bock mehr drauf haben. Auf jeden Fall folgen wir heute einer Spur, die durch jedes Glas führt, durch jedes Brot, jeden Kaffee, kurz gesagt durch jedes Lebewesen, denn es geht schließlich um Trinkwasser. Und um die vielleicht entscheidendere Frage noch, wie lange reicht dieses Frischwasser, dieses Süßwasser noch auf der Erde? Hier ist die Kettenreaktion, der Podcast, der ergründet, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich Sabine Steffens.
Also der Nerd im Team. Und da kannst du direkt mal loslegen, Sabine, und mal klären, wieso Wasser eigentlich knapp werden kann, wenn der größte Teil der Erde von Wasser bedeckt ist und wir gerade gesagt haben, der Kreislauf ist geschlossen und nichts geht verloren.
All eyes on our beautiful blue planet.
Das hört sich tatsächlich erstmal paradox an. The Blue Planet, wir sind der blaue Planet, ja. Die Oberfläche ist zu 2/3 von Wasser bedeckt. Aber fast alles davon ist halt Salzwasser. Und nur ein winziges, winziges bisschen davon ist Süßwasser. Und von dem winzigen bisschen wiederum ist 2/3 in Gletschern und Eisschilden gebunden und ein weiteres Drittel tief im Boden verborgen.
Rechne mal nach. Das Verhältnis ist ungefähr so 97% zu 3%. 97% Salzwasser.
Genau.
Ne?
Und von diesem Süßwasser, was wir überhaupt haben, ist auch nur ein ganz kleiner Teil für uns verfügbar, nämlich ein kleiner Teil vom Oberflächenwasser und ein kleiner Teil vom Grundwasser. Also wenn man jetzt alles Süßwasser auf 100% setzen würde, könnten wir viel weniger als 1% davon nutzen, vielleicht auch nur 0,3, je nach Berechnung. Das heißt, wenn man die Erde mal jetzt ein bisschen vereinfacht als 1-Liter-Flasche sehen würde, hätten wir daraus nur einen einzigen Tropfen.
Du bist echt ein Mathe-Ass. Aber upsi, wenn man sich das mal vorstellt, nur ein Tropfen aus so einer großen Flasche, da wird das Problem wirklich vorstellbar. 0,3% von dem, was da ist, das ist sehr wenig. Und seit 1960 hat sich der globale Wasserverbrauch durch die Menschen mehr als verdoppelt. Er wächst immer noch weiter. Die Gründe: Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, immer mehr Industrie, aber vor allem die Landwirtschaft. Und genau deshalb hat Ben Davis diesen Satz gesagt.
Obviously, we're experiencing a global water crisis, and it's completely true. Like, the world is running out of water.
Gleich mal in Sabines Nerdbox gucken. Wo geht das Wasser hin und warum wird es knapp?
Du hast es schon gesagt, der größte Verbraucher ist die Landwirtschaft. Mehr als 70% der Wasserressourcen wird von der Landwirtschaft gebraucht, regional sogar bis zu 90%. Der größte Teil wird für die Bewässerung genutzt, also man entnimmt Wasser aus Flüssen, Seen und Grundwasser, um die Pflanzen zu bewässern. Ganz besonders doof ist dabei, dass 40% dieses Bewässerungswassers einfach verschwendet wird.
Bewässerungswasser?
Ja, durch ineffiziente Systeme, es verdunstet wieder zurück, es ist schlecht gemanagt. Obwohl es ja die Grundlage der menschlichen Ernährung bildet. Und mit wachsender Weltbevölkerung und Konsum wächst eben auch der Bedarf. Ich rechne euch mal ein bisschen vor, man kennt die Zahlen schon, aber ich sag's gerne immer wieder. 130 Liter Wasser steckt zum Beispiel in einer Tasse Kaffee, 15.000 Liter Wasser in einem Kilo Rindfleisch, 17.000 Liter Wasser in einem Kilo Schokolade, aber auch so in anderen Produkten, zum Beispiel 3.000 Liter Wasser stecken in einem T-Shirt, was aus Baumwolle ist, letztlich ja auch Landwirtschaft.
Rund 20% der weltweiten Ackerflächen sind künstlich bewässert. Aber diese 20% liefern etwa 40% der globalen Nahrungsmittelproduktion. Die sind also verdammt wichtig. Anders gesagt, unser Speiseplan ist nichts anderes als ein globales Entwässerungssystem. Das heißt, wenn man über Wasser redet, muss man immer automatisch auch über Ernährung reden. Und deshalb ist so eine weltweite Wasserkrise so bedrohlich, weil es auch eine Ernährungskrise wäre. Aber anders als weltweit jetzt das Problem der Treibhausgase und des Klimawandels angegangen werden kann, ist Wasser eben ganz anders strukturiert. Das kann man nicht so anpacken wie die CO2-Treibhausgaskrise.
We call it a global crisis, but really, in order to think about water properly, we need to think about it on a very local scale. So unlike with carbon emissions and climate change or other sustainability topics, water is very local. So we need to think of it in terms of catchment areas and local regions, just because, you know, each area has a very different climate, geographies, different culture, socioeconomics, and each of those play a role in terms of the availability of water, but also the quality of water, how it's being managed, and all of those different things. The impacts, it's all happening in a very defined location.
Think global, act local.
Ben sagt, der Wasser muss man eben immer lokal denken. Anders als bei Treibhausgasemissionen und Klima. Bei Wasser ist es eben sehr speziell. Da geht es immer um Sammelgebiete, Wasserscheiden, Wetter, Geografie, Kultur, sozioökonomische Faktoren und eben die Art des Wassermanagements. Man kann sich das ja auch leicht vorstellen. Ein Fluss in Spanien ist ja auch nicht vergleichbar mit einem Grundwasserleiter in Indien oder eben einem Starkregengebiet in den Tropen. Ob das System kippt oder nicht, entscheidet sich immer lokal.
Die Systeme sind oft schon an der Grenze und jetzt kommt auf das Ganze drauf noch so ein Brandbeschleuniger. Und dieser Brandbeschleuniger heißt Klimawandel.
If climate change were a shark, water would be its teeth. So most of the impacts of climate change that we're experiencing, extreme weather patterns, so there's more rainfall in a more unpredictable way, or it could be longer periods of drought. We're experiencing them through water.
Ja, Ja, Ben ist, glaube ich, der Held der Metapher. Ne? Er mag solche.
Ja, wenn man mit ihm redet, ne? Er haut so eine Metapher nach der anderen raus.
Er sagt ja, wenn das Klima der Hai wäre, dann wäre das Wasser der Haizahn. Ja, kann man sich gut vorstellen, ne? Wasserextreme sind das, wo es zuerst wehtut. Quasi das bissige Ende des Klimawandels. Ja, wir spüren das sofort. Da gibt's Dürren, da gibt's Durst, Krisen, Fluten oder Wüsten. Vielleicht machst du mal eine Kettenreaktion, wieso eine Klimakrise auch immer gleich eine Wasserkrise ist.
Klimawandel bedeutet vor allem Erwärmung. Wärmere Luft in der Atmosphäre nimmt mehr Wasserdampf auf. Ist die Atmosphäre 1 Grad wärmer, dann kann sie bis zu 7% mehr Feuchtigkeit speichern. Das sind viele, viele Billionen, Billionen Liter. Wenn die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, dann verdunstet auch mehr von den Feldern. Die werden dadurch trockener. Der gesamte Wasserkreislauf der Erde beschleunigt sich. Das führt zu lokalen Dürren, anderswo aber auch zu Fluten. Die natürliche Bewässerung wird unzuverlässiger. Das zwingt die Bauern, immer mehr künstlich zu bewässern. Die künstliche Bewässerung senkt den Grundwasserspiegel. Die Folge ist, dass die Wasserproblematik immer extremer wird, obwohl Wasser insgesamt nicht weniger wird, aber es ist viel schlechter verteilt.
Ja, und dann kommt eine Zahl, über die erstaunlich wenig gesprochen wird. Es gibt Prognosen, die bis 2030 eine Lücke, ich finde übrigens das Wort sehr komisch für Wasserlücke, ich musste an Moses denken, wie er das Rote Meer teilt. Also ja. Trotzdem, die meinen hier die Lücke zwischen dem Wasser, das wir brauchen und Wasser, das verfügbar sein wird. Und das Weltwirtschaftsforum, und das ist ja beileibe keine grüne Veranstaltung.
Nein, das kann man dieser Organisation, dieser Veranstaltung nicht unterstellen.
Ja, das Weltwirtschaftsforum beziffert die Lücke, ich habe es im Intro schon erwähnt, auf bis zu 40%. Das ist eine gigantische Menge, die da fehlen wird. Deshalb spricht Ben zu Recht von einer globalen Wasserkrise.
Und diese Krise kommt nicht irgendwann, nicht im Jahr 2100, sondern in wenigen Jahren. Die Zahl, die du genannt hast, ist prognostiziert für das Jahr 2030.
Ja,
das ist
in vier Jahren.
Das ist bald. Mhm. Was passiert denn da? Also, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann werden Ernten unsicherer. Und das führt natürlich dazu, dass die Preise steigen, logischerweise. Steigende Preise beeinflussen die politische Stabilität negativ. Also die Gesellschaften werden unsicherer. Das führt zu mehr Migration, zu mehr Flüchtlingen. Die Konflikte werden häufiger. Die wirtschaftliche Unsicherheit steigt. Alles kann passieren. Das ist wirklich eine klassische Kettenreaktion. Experten von der Deutschen Böll-Stiftung, viele andere auch, aber die habe ich jetzt mal hier zum Zitieren, die sagen, Wassermangel ist ein Brandbeschleuniger für ohnehin bestehende Konflikte. Wasser ist eben nie nur Wasser. Wasser ist Nahrung, Wasser ist Stabilität, Wasser ist Sicherheit, Wasser ist Zukunft.
Ja, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren in meiner allerersten Vorlesung für Limnologie, das ist Gewässerbiologie, hat mein Prof gesagt, der Grund für die Kriege der Zukunft wird Wasser sein.
Schlauer Mann, wenn er das schon vor über 30 Jahren gesagt hat. Ja. Wie heißt er? Schöne Grüße.
Professor Arnulf Melzer, inzwischen natürlich emeritiert. Schöne Grüße.
Ja, der Melzer, der hat's gewusst.
Ist ja auch einfach zu verstehen, wenn Flüsse austrocknen, geraten Städte unter Druck. Wenn Aquifere kollabieren, brechen Lieferketten ein. Wenn Felder austrocknen, hungern ganze Völker. Das ist keine ferne Dystopie. Das passiert schon heute und dazu braucht es ein sauberes Risikomanagement.
Was hast du gerade gesagt? Aquifere?
Ja, wasserleitende Gesteinsschichten im Untergrund, wusstest du nicht?
Und weißt du, wie dramatisch der Wasserverlust in Deutschland ist?
Nicht so genau.
Man hat immer das Gefühl, hier regnet es viel, wir haben damit kein Problem. Aber jedes Jahr verliert Deutschland zurzeit die Wassermenge, die im Starnberger See ist. Und das ist ein großer See.
Boah, das ist ein großer See. Übrigens auch ein wunderschöner See im Süden von München, wer ihn nicht kennt. Wir paddeln und surfen und baden da immer total gerne. Aber es ist ein Riesensee. Und wenn diese ganze Wassermenge jedes Jahr verschwindet, dann ist das wirklich eine Menge.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du die Größe des Sees, des Starnberger Sees, nicht in Saarländer umgerechnet hast.
Oh, dass ich vergessen bist. Also geht ja auch nicht. Das eine ist ein Körper mit Volumen, das andere ist eine Fläche. Aber warte mal, die Oberfläche des Sees passt gut 40 Mal ins Saarland. Ich muss selber schon lachen.
Aber sag mal, warst du eigentlich schon mal da?
Wo?
Naja, im Saarland.
Nein, wieso?
Aber, oh Mann, oh Mann.
Aber hast du schon gemerkt, Die Leute lieben unseren Running Gag. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich mag eure Kommentare und ihr vermisst den Saarland-Gag, wenn ich ihn mal nicht mache.
Das ist gar kein Gag, liebe Leute. Die hat eine echte Neigung zum Saarland-Vergleich. Ich versuche das zu unterdrücken.
Ich habe ihn früher tatsächlich ernsthaft benutzt. Dafür möchte ich mich in aller Form journalistisch entschuldigen.
Ich werde weiter versuchen, die Saarland-Vergleiche aus diesem Podcast zu entfernen. Auf jeden Fall.
Besonders wasserkritische Gegenden sind Nordindien, der Westen der USA, Teile Chinas oder der Nahe Osten. Und dort werden die Grundwasserreserven angezapft, die sich über Jahrtausende gebildet haben und sich kaum regenerieren.
So, und jetzt mal ein bisschen optimistischer rangehen, denn das ist schließlich hier die Kettenreaktion. Ja. Ben Davis sagt, wenn man nachhaltiges Wassermanagement macht, dann kommen die Verbesserungen relativ schnell. Also, was sind diese Verbesserungen? Man kann das alles natürlich effizienter machen, effizienter bewässern. Man kann Wasser wieder aufbereiten, Abwasser natürlich. Man kann Flussauen renaturieren, all die bekannten Maßnahmen, die schon angewendet werden. Man müsste es nur noch ein bisschen konsequenter und mehr machen.
Man könnte natürlich auch Meerwasser entsalzen, das ist aber sehr, sehr energieintensiv.
Genau, da ist man dann wieder beim Klima- und Energieproblem.
Ja.
Und wenn man was für den Gewässerschutz und für den Wasserschutz machen möchte, dann reicht es eben nicht, ganz isolierte Einzelmaßnahmen zu machen, wie jetzt wir zum Beispiel mit unserem Duschwassersparkopf. Gute Sache, aber das allein rettet die Welt nicht. Es braucht größere Einheiten, die zusammenarbeiten, regionale Kooperationen. Und auch Technik allein reicht nicht, sagt Ben.
So, good water management is like the engineering. Stewardship is about the relationships. You know, we can be clean fish, but you can't be a clean fish in a dirty pond.
Er ist echt der Mann der coolen Vergleiche. Er ist der Haizahn und jetzt sagt er, wir können keine sauberen Fische in einem dreckigen Teich sein. Der will damit sagen, naja, Wassermanagement ist der Schlüssel. Wir können kein gutes Leben führen, wenn wir das mit dem Wasser nicht in den Griff kriegen.
Ja, man kann halt als einzelner Mensch oder einzelner Betrieb alles richtig machen zum Beispiel. Aber wenn das gesamte Einzugsgebiet schon falsch gemanagt ist, reicht das eben nicht. Und deshalb gibt es die Alliance for Water Stewardship.
So we're a global membership alliance of companies, NGOs, civil society organizations, you know, EDICA being one of them, WWF, GIZ, DEG, the Deutsche Entwicklungsgesellschaft. They're all AWS members because they unite behind our definition of water stewardship. We also have a standard system with its own certificate, and that gives companies a framework for doing water stewardship. So with that being said, what is water stewardship? Well, we define it as the sustainable management of water in a way that means water is available for communities, environment and ecosystems to thrive and prosper now and into the future.
Bernhard erklärt, nachhaltiges Wassermanagement bedeutet, dass man mit Wasser so umgeht, dass es Menschen, Umwelt und Ökosystemen gut geht und zwar nicht nur heute, jetzt, sondern eben auch noch in kommenden Jahren, in der Zukunft. Seine Organisation, für die er da arbeitet, AWS, in der haben sich über 200 Firmen, Institutionen, NGOs und so weiter zusammengetan. Also große Einheiten, die einen längeren Hebel haben als du oder ich, Sabine. Und da sind wirklich große Namen dabei. Zum Beispiel die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wer es nicht weiß, das ist im Prinzip die Deutsche Entwicklungshilfe. Oder der WWF, die größte Umweltorganisation Deutschlands und vielleicht auch der Welt. Aber eben auch EDEKA. Und das finde ich auch ganz wichtig. Deshalb arbeite ich auch manchmal mit den Edekanern zusammen, weil die halt der größte Lebensmittelhändler in Deutschland sind. Also haben die eben auch den allerlängsten. Also jetzt Hebel meine ich natürlich. Aber da sind auch andere in Kaufland, Lidl und so. Und auch die ganz großen internationalen Player wie Nestle und Coca-Cola, aber eben auch Edeka. Und das sind die großen Player, die man überzeugen muss, mit denen man zusammenarbeiten muss. Ohne die wäre der Wandel viel zu langsam.
Like it or not, money makes the world go round.
Ja, und wir selbst können ja auch Druck machen bzw. mitbestimmen, zum Beispiel mit jedem einzelnen Einkauf. Denn das ist ja wie eine Volksabstimmung. Was man kauft, bestimmt, was nachgefragt wird und bestimmt so, was hergestellt werden muss. Also man könnte zum Beispiel ein bisschen weniger Fleisch einkaufen, man könnte saisonal einkaufen oder man könnte weniger Lebensmittel wegschmeißen.
Ganz wichtig.
Ja. Wenn die Nachfrage sich ändert, dann reagieren Märkte und manchmal schneller als die Politik.
Fällt mir jetzt gerade ein, kannst du dich noch an die Vertical Farm in Kopenhagen erinnern, bei der
ja,
wir gefilmt haben?
Ja, da haben wir auch eine sehr schöne Podcast-Folge drüber gemacht.
Haben wir auch,
Grüne
genau.
Grüne Revolution.
Aber das, was ich sagen wollte, die verbrauchen da bei diesem Senkrechtbauernhof sehr, sehr wenig Wasser, weil das Wasser wieder aufbereitet wird und es fast ein komplett geschlossener Kreislauf ist. Also technisch geht sowas.
Ja, neue Technologien spielen tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle. Und die Landwirtschaft, wir wissen ja, der größte Verbraucher, hat hier auch ganz wichtige Funktionen. Es gibt zum Beispiel auch Digital Farming und Precision Farming. Das heißt, da wird nur lokal geguckt, was braucht die einzelne Pflanze wirklich und dann wird ganz wenig Wasser genau dorthin gebracht und nicht so alles beregnet und die Hälfte verdunstet dann. Sollten wir mal eine ganze Folge drüber machen. Aber auch regeneratives Farming, dann verlieren die Böden weniger Wasser und so weiter. Jetzt sieht man zum Beispiel überall wieder die Nacktbrache. Diese leeren Äcker, wo einfach ganz viel Bodenwasser verdunstet, ohne genutzt zu werden.
Ja, weil der Boden da halt nicht von einer Pflanzendecke geschützt wird.
Ja.
Ein Drittel aller Lebensmittel weltweit wird nie gegessen.
Das ist auch ein Riesenhebel.
Das ist so eine krasse Zahl und man muss sie ja klar machen. Ja. Auch ein Drittel dieses ganzen Wassers, das für die Produktion dieser Lebensmittel aufgewendet werden musste, ist damit verschwendet.
Blub. Ich habe es ja vorher gesagt, zum Beispiel, auch wenn du die Hälfte der Kaffeetasse wegschüttest, dann waren da mal 75 Liter Wasser notwendig, um die herzustellen. Also
65.
Oh ja, okay, Mathe. Mathe ist.
Nein, hängt ja auch von der Tassengröße ab.
Ja, ich außer bei Saarland vergleichen, da bin ich top.
Wasser ist auf jeden Fall die wertvollste Ressource von allen.
Auf jeden Fall. Man kann es nicht ersetzen, man kann es nicht synthetisieren, man kann es wirklich nur schützen oder verlieren.
Ja, es gibt kein künstliches Wasser. Und deshalb ist diese 2030 Wasserlücke auch wirklich eine Gefahr. Zum Glück aber ist das keine Naturkonstante, diese Lücke. Die ist menschengemacht und das bedeutet, Menschen können sie auch wieder wegmachen. Du, ich, wir alle. Und dann natürlich noch die ganzen Firmen und Institutionen und Regierungen und Leute wie Ben, die erreichen da auch schon eine Menge. Also wir dürfen optimistisch bleiben und müssen aber gleichzeitig mithelfen, die 2030 Wasserlücke zu schließen.
Das war die Kettenreaktion, meine Lieben. Und wir gehen jetzt mal Wasser in Form von alkoholfreiem Bier trinken, würde ich sagen. Wie viel Liter Wasser steckt in einem Glas Bier?
Naja, Bier besteht doch sicherlich zu weit über 95% aus Wasser. Guck
genau.
Ich gleich nach.
Prost. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Besucht uns auf Instagram, schreibt's bei Spotify rein oder bei YouTube. Wir freuen uns über eure Ideen und eure Kommunikation.
Ja, und wir lesen das auch alles.
Und wir hoffen, ihr freut euch schon auf die nächste Folge.
Das war die Kettenreaktion Sounddesign und alles mit Technik.
Stefan Strüber.
Redaktion und alles mit Inhalt.
Wir.
Sabine und Dirk Steffens.
Genau. Und die Besten seid
ihr,
unsere Hörer und Hörerinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.